Guten Morgen und Shalom, meine Lieben. Ja, ich hoffe, dass ihr trotz der unliebsamen, gegenwärtigen Situation immer wieder Gottes Gegenwart und seinen Segen erleben dürft. Die Abläufe der Welt zeigen uns unmissverständlich, dass Jesus bald kommen wird. Und neben dieser großen Freude möchte der Geist Gottes uns aber auch die Ernsthaftigkeit der Stunde zeigen, denn er möchte, dass wir bereit sind für diesen Tag und dass noch möglichst viele Menschen aus unserem Umfeld gerettet werden können. Achten wir auf die Impulse des Geistes Gottes, bewegen wir sie in unserem Herzen, auch diese prophetischen Eindrücke, die an uns herankommen, auch wenn sie zum Teil konträr sind. Ich möchte mit euch heute Morgen einer dieser Impulse betrachten, der meiner Meinung nach in der nächsten Zeit ganz entscheidend sein wird. Berufen zum Regieren durch die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Anbetung ist eine der ursprünglichsten Absichten, wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Und darum wird auch der Himmel in alle Ewigkeit erfüllt sein mit Anbetung. Wenn ich von wahrer Anbetung rede, meine ich damit nicht unsere wunderbaren, herrlichen Zeiten des Lobpreises und der Anbetung in der Kirche am Sonntagmorgen. Ich rede vielmehr von der Anbetung, die wir Gott an jedem Tag der Woche auf persönliche und intime Art und Weise bringen und die zu unserem Lebensstil wird. Jesus sprach in Johannes 4 nicht von der Anbetung, die an einen Ort gebunden ist, wie zum Beispiel an den Tempeln in Jerusalem, sondern er sprach von der Anbetung im Geist. Johannes 4, 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Neue Genfer Übersetzung übersetzt, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Anbeter scheinen also Mangelware zu sein, denn Gott muss sie suchen. Wenn jeder von uns lernt, Gott an jedem einzelnen Tag im Geist anzubeten, dann werden unsere gemeinsamen Zeiten des Lobpreises und der Anbetung in der Kirche zu einem Momentum, wo sich Gottes Gegenwart, wo sich Gottes Herrlichkeit in einer spektakulären Art und Weise manifestieren wird. Ganz bestimmt. Wahre Anbeter, sie sind als erstes verliebt in Jesus und möchten seine Gegenwart spüren. Moses sagte einmal zu Gott: Herr, wenn du nicht mit uns kommst, wenn deine Gegenwart nicht mit uns ist, dann will ich gar nicht von hier fortgehen. Die Kirche ist nicht da, um Unterhaltung zu bieten, sondern um Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Und wenn wir von Anbetung reden, dann müssen wir zuerst einmal Gottes Absicht betrachten, wozu er den Menschen geschaffen hatte. Die Bestimmung, die Gott dem Menschen gegeben hat, sehen wir in den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Und da sehen wir mal in 1. Mose 1, 26 und 27, wie Gott den Geist des Menschen geschaffen hatte. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf, hebräisch bara, den Menschen in seinem Bild. Das heißt, seinen Geist, in dem das Bilde Gottes sichtbar wird. Nach unserem Bilde und ähnlich im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf, bara er sie. Dieses hebräische Wort Barash spricht von Dingen, die vorher nicht existierten und die Gott aus dem Nichts erschaffen hatte und ins Leben gerufen hatte. Gott schuf also zuerst den Geist des Menschen und wies ihm dabei auch seine sexuelle Identität zu. Und dann lesen wir als nächstes in 1. Mose 2,7, wie Gott den Körper und die Seele des Menschen geschaffen hatte. Da bildete, da formte, hebräisch, Yatzar, Gott der Herr, den Menschen, Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dieses Wort Yatzar spricht von der Formung, von etwas, das bereits existiert, wie zum Beispiel ein Töpfer einen Krug aus Ton modelliert. Bevor Adam einen physischen Körper besaß, den Gott aus dem Staub geformt hatte, war er ein Anbeter Gottes im Himmel. Gott hatte nämlich bereits zuvor im Himmel seinen Geist geschaffen. Und wenn Gott also Anbeter sucht und haben möchte, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann möchte er nichts anderes, als dass wir durch das Erlösungswerk von Jesus zu unserer ursprünglichen Absicht, die Gott für den Menschen bestimmt hatte, zurückkehren. Der Mensch wurde mit der Fähigkeit geschaffen, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu haben, weil er zuallererst Geist ist. Aber Gottes Geist war und ist es, oder Gottes Absicht war und ist es, dass der mit Gott verbundene Mensch herrschen sollte über der Schöpfung. Hätte nämlich Gott den Menschen nur geschaffen, dass er ein Anbeter sei, wäre es nicht nötig gewesen, ihn auf die Erde zu bringen. Denn das hätte er auch wunderbar im Himmel tun können. Gottes ursprüngliche Absicht war es, Menschen zu erschaffen, die ihm ähnlich waren und welche in seinem Sinne die Erde regieren würden. Der Mensch sollte also Gott auf der Erde repräsentieren und dadurch das auf die Erde projizieren, was im Himmel, was in der Ewigkeit Realität ist. Gottes Absicht war es, dass der Mensch die Gesetzmäßigkeiten des Himmels mit seiner ganzen Herrlichkeit auf die Erde bringen sollte, durch diesen Stil der Anbetung. Bevor der Mensch den Garten Eden bebaute und bewahrte, hat er also bereits im Himmel Gottes Herrlichkeit gesehen und als spontane Reaktion darauf angebetet. Die Anbetung ist in der Tat das Mittel, welches dem Menschen ermöglicht, mit Gott eins zu werden, den Himmel auf die Erde zu bringen und über sie zu herrschen. Anbetung kann deswegen nie ein Monolog bleiben. Gott möchte ganz nahe am Menschen sein. Und er wünscht sich, dass der Mensch ganz nahe bei ihm ist. Schon im Alten Testament hat Gott durch Mose zum Ausdruck gebracht, dass sein Volk ein Königreich von Priestern sein sollte. Da lesen wir in 2. Mose 19,6: Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wie wir in 5. Mose 10,8 lesen, sonderte Gott den Priesterstamm Levi ab, damit er in Gottes Gegenwart stehen und die Bundeslade tragen sollte, also die Gegenwart Gottes repräsentierte. Die Leviten hatten die Aufgabe zu segnen und so den Segen auf die Erde zu bringen, die durch die Sünde verflucht worden war. Und all das war bereits ein kleiner Vorschatten für den Auftrag des Volkes Gottes, das unter dem neuen Bund steht heute. Und da lesen wir in 1. Petrus 2,9: Ihr, jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Gott möchte seine ursprüngliche Absicht wiederherstellen, hier auf dieser Erde ein priesterliches Volk zu haben, das ihn repräsentiert und das regiert durch die spontane, herzliche Anbetung. Nun wäre es sehr interessant mit euch, den Einfluss der in der Bibel dargestellten Anbeter zu studieren. Da könnten wir zum Beispiel zuerst über Jesus reden, den perfekten Anbeter, aber auch über Daniel, über seine Freunde im Exil, über Abraham, über Mose, über Hiob, über Stephanus, über Paulus und Silas oder auch über Personen aus der Kirchengeschichte wie Fanny Crosby. Aber ich möchte mit euch heute Morgen lediglich ein kleines Studium machen und zeigen, wie David, wie der König David, durch sein Leben des Gebetes und der Anbetung bereits zwei Dinge kombinierte, die in Gottes ursprüngliche Absicht für den Menschen liegen, nämlich zu regieren und anzubeten. David regierte die ganze Nation durch seinen Lebensstil der Anbetung und führte auch das Volk in die Anbetung Gottes hinein. Er machte die Anbetung zu seiner allerobersten Priorität. Es war seine Leidenschaft. Für David war die Anbetung das Mittel, um mit Gott in Verbindung zu bleiben und auf Erden nach seinem Willen zu regieren. Obwohl David tausende Kämpfe und Kriege gekämpft hatte, von denen übrigens jeder einzelne über Leben und Tod entschied, ist er fast ausschließlich als Sieger hervorgegangen. Und das zeigt uns auf, dass auch unser Leben ein Leben des Sieges sein wird, wenn wir es lernen, einen ständigen Lebensstil der Anbetung zu erhalten. Ja, ich meine, es ist mind-blowing zu sehen, welchen gewaltigen Einfluss der einfache Hirtenjunge David in den letzten 3000 Jahren auf die gesamte Menschheit ausgeübt hat. Er liebt es, den Herrn anzubeten. In der Tat schrieb David 73 der 150 Psalmen in der Bibel, also mehr als die Hälfte. Und diese alle sind ein Ausdruck des Lobpreises und der Anbetung. Leider sind die Melodien dieser Psalmen, die ja immer gesungen wurden, verloren gegangen. Aber die Texte, die uns im Laufe der Jahrhunderte überliefert wurden, gehören heute noch zu den am meisten zitierten Textstellen, auch im Neuen Testament. Sogar Jesus hat seinen Jüngern nach seiner Auferstehung gesagt, in Lukas 24, 44, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Die Psalmen wurden während 3000 Jahren immer wieder gelesen, immer wieder gesungen, in Zusammenkünften, in Gottesdiensten. Und so ist es bis zu diesem Tag. Und so hat das Leben der Anbetung von David wirklich Millionen von Menschen beeinflusst, Millionen von Menschen inspiriert. Denn seine Psalmen wurden zweifellos unter göttlicher Inspiration geboren. Da könnten wir jetzt über vieles sprechen. Aber nehmen wir nur mal den Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat David geschrieben. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Ja, wenn das nicht inspiriert war. David beschrieb und zum Teil detailliert die Geschehnisse, die ablaufen bei einer Kreuzigung. Bereits 1000 Jahre bevor der Messias überhaupt geboren worden war. Gewaltig. David erlebte wunderbare und schöne, auch festliche Momente in seinem Leben. Als er zum Beispiel die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte. Er erlebte aber auch Momente, die sehr schwierig waren. Zum Beispiel, als er in der Sache mit Bathsheba sündigte. Und nehmen wir mal diese Situation. In dieser Situation hatte David 2 grundlegende Befürchtungen. Psalm 51,11: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Die erste Befürchtung war also, dass er von Gott abgelehnt und die zweite, dass der Herr ihm seinen Heiligen Geist wegnehmen würde. Und David wusste, dass die Quelle von allem Guten Gott ist. Er wusste, dass ohne seine Gegenwart alles zu Ende gehen würde. Und jedes Mal, wenn wir die Psalmen lesen, dann tauchen wir ein. Wir tauchen ein in Davids intimes Gebets- und Anbetungsleben, die vom Heiligen Geist inspiriert worden waren. Wir tauchen ein und werden dabei selber inspiriert. Nehmen wir mal den Psalm 139. Von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich, du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Wir sehen hier diesen wunderbaren Dialog, der David mit seinem Gott führt. David erzählt dem Herrn alles, was er in seinem Leben getan hat. Und dann bittet er ihn auch, dass er sein Herz erforschen würde, dass seine bösen Wege einfach offenbar würden, dass er sie von ihm nehmen würde. David war bereit, sich von Gott untersuchen zu lassen. Er wünschte sich, verändert zu werden von Gott. Denn er wollte Gott gefallen. Und wenn wir dasselbe tun, wenn wir so in Gottes Gegenwart verweilen und mit ihm austauschen, dann kann Gott auch unser Herz wunderbar verwandeln. Nehmen wir den Psalm 143,6. Ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele verlangt nach dir, wie lechzendes Erdreich. Ja, es ist unglaublich beeindruckend, diesen großen Hunger, diesen großen Durst, den David nach Gott hatte, zu sehen. Und im Gegensatz zu uns wusste er natürlich ganz genau, was es bedeutet. Wenn man in der brütenden Hitze, wenn man in der Einsamkeit der Wüste sich aufhalten musste. Und so verglich er sein Herz mit einem ausgetrockneten, mit einem ausgedörrten Land, das sich nach Wasser sehnt. Und er beschrieb damit, wie seine Seele mit großer Leidenschaft nach der Gegenwart Gottes lechzte. Und auch unser geistlicher Durst kann allein durch Gottes Gegenwart gestillt werden. Wir können auch betrachten, was David zum Beispiel im Psalm 86,12 geschrieben hat. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinen Namen Ehre erweisen. Und jetzt kommt es auf ewig. David hatte, obwohl er ein Alttestamentler war, eine ganz klare Vorstellung von der Ewigkeit. Er hatte sogar ein Verständnis, dass die Anbetung die Ewigkeit bestimmen würde. Das ist bärenstark. David war ein Anbeter. Und die private Anbetung war das prägende Kennzeichen seines Lebens. Das war seine Leidenschaft. David lernte Gott ganz alleine anzubeten, während seinen Teenagerjahren als Schafhirt, die er vor allem in der Einsamkeit lebte, zusammen mit seinen Schafen. Während den vielen, vielen Stunden, in denen er gezwungenermaßen von zu Hause weg sein musste, lernte er erstens Gott durch Gesang und Hafenspiel anzubeten und zweitens sich im Kämpfen, aber auch im Gottvertrauen zu üben. Seine Kämpfe gegen Bären und Löwen waren ganz wichtige Erfahrungen, die ihm später Mut machten, einmal gegen den gefürchteten Riesen Goliath anzutreten. So hat er selber gesagt, einmal dem König, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von ihnen werden. Und später kam dann David an den Königshof und lernte dort dämonischen Kräften und dämonischen Attacken zu begegnen. Das war seine Schule. Jedes Mal, wenn David spielte, jedes Mal, wenn David anbetete, kam die Gegenwart der Geist Gottes herab und die bösen Geister, die wichen von Saul. Und David diente aber auch weiterhin seinem Vater als Hirte. Und er schrieb Psalmen, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Psalm 23. Und in dieser wunderbaren Komposition lässt uns David verstehen, dass wie der Hirte die Quelle der Schafe ist, der sie versorgt, der sie pflegt, der sie beschützt, Gott auch die Quelle unseres Lebens sein möchte. Auch wir sind gleich den Schafen vom guten Hirten abhängig. Oh, wir brauchen Jesus, den guten Hirten, unbedingt. Er hat sein Leben hingegeben aus Liebe zu seinen Schafen. Ja, mit dem Laufe der Zeit wurde dann David König von Israel. Und nachdem sein Reich sich etwas konsolidiert hatte, wurde in seinem Herzen der Wunsch geboren, die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, in die Hauptstadt Jerusalem zu sich zu bringen. Er errichtete ein Zelt, vielleicht war es auch eine Hütte, um sie hineinzustellen, wo man Gott begegnen konnte. Ganz viele glauben, dass David anstatt des Vorhangs, den Mose benutzte, Musiker und Sänger vor die Bundeslade gestellt hatte. Jeder, der anbeten wollte, konnte in dieses Zelt kommen. Und so wurde dieses Zelt zum Vorschatten des Lobpreises für die Gläubigen des neuen Bundes, welche durch das Blut von Jesus Zugang haben zur unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und dann organisierte er, dass in diesem Zelt die Anbetung Gottes fortwährend durchgeführt wurde. Dazu ließ er zum Beispiel Musikinstrumente herstellen. Er berief 288 prophetische Sänger. Er berief 4000 Musiker, um in Schichten kontinuierlich 24 Stunden täglich vor dem Herrn zu dienen und anzubeten. So hat er eine ganz ausgeklügelte, groß aufgezogene Menagerie entwickelt, damit Gottes Volk kontinuierlich angebetet hatte. Gewaltig. Einige glauben, dass die Wiederherstellung der zerfallenen Hütte Davids, die uns in Apostel 15 beschrieben wird, sich auf diesen priesterlichen Dienst der Kirche bezieht. Wie auch immer. Später wurde dann in Davids Herz der Wunsch geboren, einen wunderbaren, prächtigen Tempel für Gott zu bauen. Ein Haus, in dem Gott einfach auch angebetet werden sollte. Das Herz von David wurde immer angetrieben, von einem großen Begehren, Gott noch würdiger, einfach anzubeten. Und Gott gewährte ihm dieses Anliegen nicht, ließ aber zu, dass dann sein Sohn Salomo diesen Herzenswunsch realisieren konnte. David rebellierte in keiner Art und Weise gegen diese Anweisung, die von Gott kam. Er berief zum Beispiel auch nicht den Hohenpriester, um sich jetzt Luft zu schaffen, dass nun ein anderer seine ruhmreiche Idee umsetzen konnte. Er trat vielmehr ganz allein in Gottes Gegenwart. Er dankte ihm für das, was dieser für ihn getan hatte und dafür, wie er ihn bis zu diesem Tag geführt, aber auch gesegnet hatte. Und ich glaube, auch das ist ein Ausdruck von seiner ganz persönlichen Anbetung. Wenn wir die Bibel studieren, sehen wir, dass er ganz mächtige Vorbereitungen tätigte, dass er gewaltige Ressourcen bereitstellte, sodass dann dieser Tempel in späterer Zeit gebaut werden konnte von seinem Sohn. Im Buch der Chronik sehen wir auch, dass er anderen gezeigt hatte, dass er anderen gelehrt hatte, wie man durch die Inspiration des Geistes Gottes betete, wie man spontane prophetische Lieder singt und wie man neue Lieder dichtet. Und dann sehen wir auch, wie er als alter Mann ein Anbeter geblieben ist, wie er Gott gedankt hatte für die Güte, die er immer wieder erfahren hat. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 143. Ich gedenke an die längst vergangenen Tage. Ich rufe mir alle deine Taten in Erinnerung und sinne nach über die Werke deiner Hände. David dachte nicht darüber nach, was er alles geleistet hatte, sondern darüber, was Gott getan hatte. Als Anbeter war sein Blick immer auf den Herrn fokussiert. David war auch nicht an den Thron gebunden, sondern er war besorgt um die Zukunft von Israel. Er war überhaupt nicht eifersüchtig, als Salomo dann das Führungszepter übernommen hatte, sondern er freute sich zu sehen, dass dieser Gotteswerk weiter vorantrieb, gemäß der Verheißung, die er eines Tages von Gott empfangen hatte. In der persönlichen Anbetung von David fallen uns folgende Punkte auf. Er machte die Anbetung zu seiner allerobersten Priorität. Regieren war nicht seine erste Priorität, sondern die Anbetung. Für David war die Anbetung das Mittel, um mit Gott in Verbindung zu bleiben und auf Erden nach seinem Willen zu regieren. David kombinierte in seiner ganz privaten Anbetung zwei Dinge, die in Gottes ursprünglicher Absicht liegen, nämlich zu regieren und anzubeten. David regierte die ganze Nation durch seinen Lebensstil der Anbetung. Wie wir gehört haben, führte er später auch das Volk in die Anbetung Gottes hinein. Und als zweites kannte und lebte er eine kontinuierliche, eine normale Praxis der privaten Anbetung aus. Er betete Gott nicht nur in der Öffentlichkeit an, sondern er hat es gelernt, Gott in seiner ganz privaten Umgebung und in seinem privaten Leben anzubeten. Und zweifellos liebt er auch die öffentliche Anbetung. Aber seine hauptsächliche Leidenschaft war seine ganz persönliche Anbetung. Das sehen wir an diesem Lebensstil, den er geführt hatte. Als drittes betrachtete er Gehorsam als die höchste Form der Anbetung. Anbetung bedeutet nicht Lieder zu singen, sondern vor allem auch um gehorsam zu sein. Und David bewies sein ganzes Leben lang Gehorsam. Wir haben keine Zeit, das jetzt genau darzulegen. Zuerst dem Vater gegenüber bewies er Gehorsam, dann dem ersten König von Israel, den Propheten, die ihm immer wieder die Weisungen Gottes brachten, aber auch Gott gegenüber. Er war nicht eifersüchtig, dass Gott andere gesalbt hatte, den Tempel zu bauen, sondern war vielmehr bereit, sie darin zu unterstützen, wo Gott sie berufen und gesalbt hatte. Anbetung bedeutet vor allem auch gehorsam zu sein. Als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, bezeichnete er das übrigens auch als einen Akt der Anbetung. Als er unterwegs war, seinen Sohn zu opfern, sagte er seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und anbeten. Der perfekte Anbeter war Jesus selber. Und auch von ihm lesen wir, er war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der letzte Punkt. David betete auch inmitten von Widrigkeiten und von Versagen an. Er hatte kein einfaches Leben. Er wurde zeitweise wirklich verfolgt. Er hatte Probleme, große Probleme in der eigenen Familie. Und dann gab es Menschen, die haben ihn bitterböse verflucht. Aber er hat gelernt, Gott anzubeten zu jeder Zeit. Auch als er in einer Krisenzeit war, als er einmal Angst hatte, sein Leben zu verlieren, schrieb er folgenden Psalm, Psalm 34. Den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Was für eine gewaltige Aussage. David hat gelernt, Gott auch in den Widerwärtigkeiten anzubeten. Ja, auch heute erleben wir Krisenzeiten. David hat in einer anderen Krise den Psalm 27 geschrieben. Und da lesen wir im 5. Vers. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen, ich will spielen dem Herrn. Ich glaube, Gott ruft sein Volk, Gott ruft seine Gemeinde in dieser allerletzten Zeit auf, über allem, dass sie zu Anbeter werden. Er erinnert sie an seine priesterliche Berufung. Er erinnert uns daran, diese priesterliche Berufung neu zu ergreifen. Jetzt ist es Zeit, um seinen Namen zu heben. Jetzt ist es Zeit, prophetisch vorauszuschauen. Gott möchte dieser Erde noch einmal eine große Erweckung schenken. Ich glaube es wirklich. Und wir sind gerufen, uns darauf vorzubereiten, die Leute zu empfangen in unseren Zusammenkünften, wo Gottes Gegenwart, wo seine Kraft, wo seine Herrlichkeit sich kontinuierlich manifestiert. David wusste, dass Israel berufen war, ein Reich von Priestern zu sein. Und die Priester waren berufen, in Gottes Gegenwart zu stehen und Gott anzubeten. Nebenbei möchte ich auch erwähnen, dass Jesus Hohenpriester und König ist. Ein Hohenpriester betet an und ein König regiert. Und auch wir können erfolgreich regieren, wenn wir es lernen, Gott anzubeten. Wir sind berufen zu regieren. Zuerst über unsere eigenen Leben, über unsere Gedanken, über unsere Gefühle und über die Umstände, die an uns herangelangen. Und wenn wir Offenbarung haben über die Position von Jesus und dass wir jetzt schon Teilhaber, dass wir jetzt schon Vertretungsbevollmächtige seines errungenen Sieges sind, dann regieren wir auch jetzt schon mit ihm in den himmlischen Regionen. Wir binden, wir lösen Situationen, die der Feind jetzt noch kontrolliert. Wir sitzen entspannt an Jesu Seite und wir zelebrieren sein Es ist vollbracht. Auch unser Leben kann, wie das Leben von David, zu einem Leben des Sieges werden. Und das geschieht, wenn wir es lernen, einen ständigen Lebensstil der Anbetung zu pflegen und zu erhalten. Und ich glaube, in der Erweckung, die kommen wird, da sucht Gott Anbeter. Er sucht Anbeter, die es gelernt haben, vom Himmel zu empfangen und den Menschen diese frischen Impulse vom Himmel einfach weiterziehen zu geben und sie zu segnen. Auch du bist berufen zum Regieren durch die Anbetung im Geist. Was für ein Vorrecht! Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen für die Berufung, die du uns geschenkt hast, deine Kinder zu sein, Söhne und Töchter zu sein, Könige und Priester vor dir zu sein. Ich möchte dir danken, dass wir jetzt schon durch dein Erlösungswerk stehen dürfen in deiner unmittelbaren Gegenwart. Und wir möchten es lernen, dich anzubeten. Wir möchten es lernen, vor dich niederzuknien und dir die Ehre geben, die dir alleine gebührt. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Lass uns Menschen sein, Herr, die dich kennen. Lass uns Menschen sein, die dich suchen. Lass uns Menschen sein wie Mose, die ein Verlangen haben, in deiner Gegenwart zu stehen und sie nicht zu missen. Danke, dass du mit uns kommst und dass dein Segen mit uns geht. Ich danke dir von ganzem Herzen.